Kunstradio. Radiokunst.
Beim Kunstradio begrüßen Sie heute
Armin Medosch
und Heidi Grundmann. Armin Medosch war vor kurzem beim Europäischen Medienkunstfestival in Osnabrück, hat dort an einem Projekt mitgearbeitet und vor allem für Sie akustische Eindrücke gesammelt.
Ich begrüße Sie und heiße alle Teilnehmer zu dieser Premiere, nämlich der Eröffnung des ersten Medienkunstfestivals in Osnabrück. Herzlich willkommen.
Das Europäische Medienkunstfestival Osnabrück hat heuer als solches zum ersten Mal stattgefunden.
Ja, das ist hervorgegangen aus einer privaten Initiative von Leuten, die dort seit Jahren ein Experimentalfilm- und Videofestival organisiert haben. Und heuer im Zusammenhang mit dem Film- und Fernsehjahr 1988 ist das erstmals ausgeweitet worden zu einem Medienkunstfestival.
Wie war denn das Videoprogramm dort? Hat es dort irgendwelche herausragenden Dinge gegeben?
Ja, es war ein sehr breiter Querschnitt durch alles, was zurzeit passiert.
Achso, bevor ich es vergesse, jetzt können wir zum angenehmen Teil übergehen, das Buffet ist eröffnet.
Es war nicht so sehr die Betonung auf Computeranimation wie bei der Ars Electronica. Es waren sicherlich sehr viele gute Bilder zu sehen, aber mein Hauptinteresse war eigentlich nicht das Videoprogramm, sondern war eigentlich Fernsehen. Und vielleicht sollte man darauf später zurückkommen. Ich möchte jetzt noch hervorheben die Werkschau von David Larcher, das ist ein englischer Experimentalfilmer, und dessen Videovorführungen, die waren sehr animierend. Er hat nämlich seine Videos persönlich gezeigt, ist immer wieder ins Publikum gesprungen, hat gefragt, how do you like it, wie gefällt es euch, und hat dann wieder ein anderes Video eingeworfen. Also es war eigentlich eine Art Videoperformance, seine Vorführungen.
Und er hat damit diese etwas sterile und doch von vornherein langweilige Atmosphäre der üblichen Videovorführungen durchbrochen.
Ja, das hat dem Ganzen sehr gut getan, ja.
Es ist, wie hat man denn die Videos dort überhaupt gezeigt? Das ist ja immer ein großes Problem.
In Sälen, hauptsächlich in Sälen. Und es hat ein Videocafé gegeben, da konnte man sich alle Videos nochmal anschauen selbst. Also ich habe das benutzt und habe mir sehr viele Videos im Fast-Forward-Lauf angesehen.
Vielleicht auch noch ein Wort zu den Symposien und Referaten. Haben die einen Schwerpunkt gehabt, ein Schwerpunktthema, oder waren das die verschiedensten Aspekte?
Ja, das waren eigentlich die verschiedensten Aspekte, und man kann da nicht eine einheitliche Linie drin finden. Es war halt diese ganze Diskussion, immer wieder der Begriff Medienkunst, Medientechnik, wirtschaftliche Aspekte und dementsprechend auch die verschiedenen Vortragenden. Da war zum Beispiel der brasilianische Theoretiker Flusser.
Der ja auch bei der Ars Electronica war heuer.
Der Amerikaner Karl Löffler, der einen Vertrieb hat in San Francisco.
Nicht nur das, sondern auch ein alternatives Zentrum. Und der, das passt vielleicht auch zu unserem späteren Thema noch, den Ausdruck Television Art für eine Reihe von amerikanischen Videoproduktionen.
Der war überhaupt sehr, sehr diskussionsfreudig. Karl Löffler, den hatten wir auch im Bonton-Bus dann. Und es war der Japaner Nakajima, der auch einen Videovertrieb hat und vor allem die wichtigste japanische Zeitschrift für Videokunst und Experimentalfilm.
Leider, Herr Nakajima hat nicht so viel Zeit hier, nur vier Programme gesehen hier. Aber trotzdem, was er heute gesehen hat, sein Name hat er leider vergessen, aber
フィルムハウスザグレブ。一般的にはですね、今例えば日本のこれは実験画だけに限らず、もうちょっと広い意味ですけれども、例えばこう一つの夢というのがありますね。夢を売るっていうのがあって。
でかつては日本の観客というのはハリウッドの影響を受けて非常にファンタジーという形のものが非常に受けてきたわけです。でも今はそうじゃなくてファンタジーというのは一種のこうユートピアの夢であるけどそうじゃなくて本当に夢が見られるというそういう構造的な映画ですね。例えば日本では、タルコフスキーとか彼なんか非常に今受けてますけれども実験映画の中でもそういうものが、まあ、これからかなり支持を得るんじゃないだろうかというふうに考えてますけど。
Sprichwort Traum zu verkaufen ist immer noch aktiv und zwar früher für die japanische Zuschauer die amerikanische Fantasie oder Film à la Fantasie war sehr interessant und sehr stark so haben die Amerikaner es vermarktet. Aber heutzutage ist es ein bisschen anders geworden. Also Traum, aber nicht Traum von jenseits, sondern realisierte Traum.
So, und vielleicht sollten wir jetzt auf die Installationen noch ein bisschen eingehen, denn Installationen sind ja etwas, das sehr selten einen geeigneten Platz findet.
Ja, das war ganz schön eigentlich. Da war diese Kirche und das hat dazu beigetragen, dass ein Teil dieser Installationen, wo das gepasst hat, so irgendwo einen sakralen Rahmen gefunden hat, das bekommen hat, so einen sakralen Anstrich. Und das passt meiner Meinung nach sehr gut wie auch dazu, wie überhaupt über Medien gedacht wird. Also es findet, bei solchen Festivals sieht man schon immer einen Zug zum Optimismus und zu einer sehr optimistischen Technikgläubigkeit auch.
Sie selbst haben ja mitgearbeitet an einem Projekt, das sich sehr wohl auf ein Medium bezogen hat, nämlich auf das Medium Fernsehen.
Ja, es könnte jetzt natürlich so klingen, als ob ich nur das Projekt loben würde, wo ich selbst dabei war. Aber es war wirklich dieses Projekt, und zwar war das das Ponton-Projekt, organisiert von Minustel.at, also von Mike Heinz und Karel Dudasek. Und das war das einzige Projekt dort, was sich wirklich praktisch, also nicht nur theoretisch, praktisch wirklich mit einem Medium auseinandergesetzt hat. Also das Projekt war so, es war nicht output-orientiert, es ist nicht primär um das gegangen, was produziert wird, sondern es ist darum gegangen, dass es eine Versuchsstation für Fernsehen ist.
Das ist das endgültige Plakat, gell?
Also vom österreichischen Exempel der Ars Electronica ist halt aufgefallen, dass halt spezialisierte Festivals einfach eine relativ langweilige Geschichte sind, weil da eh nur Insider was verstehen. Sie hören, die Atmosphäre ist hier sehr medienmäßig. Hinter mir klackert eine alte, altersschwache Panasonic-Cut-Einheit. Der Verkehr rauscht vorbei. Wir sitzen unter Strahlern, die Sie natürlich nicht sehen können. Und es ist eigentlich für den September ist es eigentlich ganz leicht milde. Wir haben die alte japanische Kaisersfahne, die brasilianische aufgehängt, die deutsche, die spanische, die englische und die französische Fahne aufgehängt. Die anderen haben wir noch nicht auf Lager, da werden wir vielleicht noch ein paar Sponsoren finden.
Fernsehen, das dafür gemacht ist, dass man sich zu Hause anschaut und nicht auf einer Monitorwand und nicht in einem geschlossenen Saal mit verschiedenen Leuten, sondern eben Fernsehen, das dafür gemacht ist, dass man sich zu Hause ansieht und auch entsprechend eine Fernseh-Live-Ästhetik, Aspekte eines lokalen Fernsehprogramms, die wir dort auch verwirklicht haben. Also wir haben sehr viel Osnabrücker Lokalfernsehen gemacht eigentlich in der Zeit, auf eine wirklich von einigen Leuten sehr spontane und lustige und witzige Art und sehr wenig eigentlich in die Richtung klebartig gestaltete Beiträge oder videokunstartige Beiträge, was uns natürlich von Seiten der Videokünstler wieder sehr viel Kritik eingebracht hat.
Also es ging nicht darum, das Fernsehen als ein Distributionsmedium für Kunst darzustellen, sondern es ging darum, sich künstlerisch mit dem Fernsehen selbst und seinen Eigenschaften auseinanderzusetzen.
Ja, genau, das ist gut gesagt. Das ist der wesentliche Unterschied. Nicht Videokunst im Fernsehen zeigen und es geht nicht darum, Videokunst zu machen und die ins Fernsehen zu bringen, sondern es geht darum, einen anderen Zugang zum Fernsehen selbst zu finden.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Работают все радиостанции Советского Союза. Работают все радиостанции Советского Союза. Работают все радиостанции Советского Союза.
Heute im Kunstradio Sonderfeature Radio Rabotnik TV Amsterdam. Seit 6 Jahren kämpft Rabotnik um seinen Platz im Äther. Anfangs als Piratenfernsehen, das nach einem Jahr von den Behörden unterbunden wurde. Dann 4 Jahre als Radio mit eigener, unverkennbarer, künstlerischer Linie. Und seit einem halben Jahr etwa legalisiert im lokalen Amsterdamer Kabel-TV-Netz wöchentlich mit einem einstündigen Programm, das von 4 Uhr nachmittags bis 12 Uhr nachts stündlich wiederholt wird. Menno Grotfeld, in Osnabrück auch Mitarbeiter des Ponton-Basisteams und von Anfang an bei Rabotnik dabei, erzählt von der Anfangszeit des Piratenfernsehens in Amsterdam.
Alles, was war von ein technischer Punkt aus sehr einfach. Das Senden selbst, aber auch die Weise, um das Programm zu machen.
Alles war von einem technischen Punkt aus sehr einfach. Das Senden selbst, aber auch die Weise, das Programm zu machen. Wir hatten damals nur eine VHS-Kamera und die ging von Hand zu Hand. Da gab es auch, denke ich, eine Gruppe von 10 Leuten, die mitgearbeitet haben und es war alles sehr locker organisiert. Man konnte anrufen, kann ich morgen oder übermorgen das Aufnahmegerät haben, und das war alles das private Interesse von den Leuten, die da mitgearbeitet haben. Nur am Ende der Woche, am Tag der Sendung, kamen wir zusammen im Studio und da haben wir das Programm geschnitten. In 3 bis 4 Stunden, auch auf sehr einfachen Geräten.
Wie siehst du heute die Qualität dieser Programme?
Jetzt ist natürlich alles sehr verschieden. Ich denke, es gab eine sehr natürliche Qualität, weil alles so direkt war. Wenn wir nicht genug Material hatten, gingen wir einfach am selben Mittag noch hinaus und dann haben wir das Programm gemacht.
Ja, das war ein bisschen noch von der Punktzeit gezeichnet, aber auch ja, schon ein bisschen weiter, ein bisschen berührt, aber auch nicht so sehr. Kam nur heraus im Stil des Programms, aber nicht sehr in die nicht so sehr in das Inhaltliche.
Attention. This is not a charade. We need total concentration. Kick me.
Im Jahr 1982 entdeckte Rabotnik eine Lücke im damals schon ausgedehnten Amsterdamer Kabel-TV-System. Mit einem kleinen, billigen und selbstgebauten Fernsehtransmitter war es möglich, direkt in die Empfangsantenne einer Kabelstation zu gehen. Sonntagnacht, nach Beendigung des regulären Programms, wurden auf diese Art die Programme von Rabotnik TV in den Äther geschleust. Und erst nach einem Jahr wurde der Sender abgestellt.
Also der Sender ist abgestellt worden?
Nein, es ging anders. Die Behörden haben auf einmal...
Die Behörden haben sich entschlossen, dass das zu weit geht mit Piratensendern in Amsterdam. Sie wollten damit Schluss machen und dann haben sie ein Gerät in die Empfangsanlage getan, womit es möglich war, das ganze System zu schützen, auf einen Knopf zu drücken. Das war es.
Und damit war es fürs Erste mit Fernsehen vorbei. Doch die Leute von Rabotnik haben den Kopf nicht hängen lassen und sind stattdessen auf Radio umgestiegen. Ihr habt sehr lange Radio gemacht?
Ja, 83 bis 87.
Und in dieser Zeit ist es uns gelungen, eine Art Schule zu veranstalten. Jetzt gibt es sehr viele junge Leute, die auf diese Art Radio machen. Wir haben Radio gemacht etwa 8 Stunden pro Woche, 8 Stunden in einem Block. Diese anderen alternativen Radios haben diese ganz normale Programmierung gemacht, wie ein öffentliches Radio. Eine Stunde das, ein bisschen Musik, ein bisschen Sprache. Und wir haben das alles in einen Block geworfen und ein bisschen durcheinander geschüttelt. Da gab es keine Stunden mehr.
Robotnik kommt von Roboter. Kann man von hier auf eine starke Beeinflussung durch die Industrial Culture schließen?
Das ist ein sehr begreifliches Missverständnis. Aber wir sind erst Anfang 83 mit der Industrial Culture in Berührung gekommen, ein Jahr nach dem Anfang von Robotnik. Nachher sind wir sehr in diese Industrial Culture-Geschichte eingegangen, weil wir nur das Radio hatten und uns sehr mit diesen Cut-Up-Techniken und experimentellen oder industriellen Geräuschen beschäftigt haben. Aber am Anfang war das Radio nur eine Idee, eine Art Fernsehen ohne Bilder zu machen.
Followed. I'm having him followed because I want to know what that charlatan is up to. Do you have any idea?
Maybe what is really important that in all this is that there is, according to me, I've lived all my life in Amsterdam, huh? And like any other city in the world, Amsterdam has a certain feeling or a certain atmosphere. And what was for me important in the punk time was that. Oh shit.
Ich habe Zeit meines Lebens in Amsterdam gelebt und wie jede Stadt hat es eine bestimmte Atmosphäre. Und was für mich wichtig war, in der Punkzeit, die interessanten Leute waren nicht wirklich Punks, aber sie nahmen sich daraus die Ideen, die für sie von Bedeutung waren. Und gleichzeitig waren diese Leute auch mit diesem besonderen Amsterdam-Spirit verbunden. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Da gab es dieses große Gebäude im Zentrum Amsterdams. Es wurde zwei- oder dreimal besetzt. Anfangs lebten dort nur einige Künstler. Es war ein Zeitungshaus, also gab es auch noch diesen großen Raum, wo früher die Pressen standen. Einer meiner Freunde, zugleich auch einer der Gründer von Rabotnik, war einer der ursprünglichen Besetzer. Und jedes Wochenende oder so veranstalteten er und andere Leute eine Art besondere Party. Sie machten ein großes Feuer in diesem Raum, wo die Pressen standen, sonst gab es kein Licht, und sie luden andere Leute ein zu kommen und eine Art, wie soll ich sagen, rituelles Fest dort abzuhalten. Das war in der Anfangszeit dieses Gebäudes, das später ein wichtiges Zentrum für neue junge Kunst wurde. Damals aber stand das noch in direkter Verbindung zum Geist der Punkzeit und in diesem besonderen magischen Klima in Amsterdam.
Special Amsterdam Magic, Special Amsterdam Magic, Special Amsterdam Magic. And these things we try to bring out. A little bit in the program.
Ich glaube, was in Bezug auf die Radioprogramme von Rabotnik sehr wichtig ist und was wir hier im Kunstradio nur andeutungsweise vermitteln können, das ist die Gestaltung der Zeitabläufe in diesen Programmen. Hier hat alles Zeit und Ruhe, sich zu entfalten. Manchmal eher Musik, manchmal Komposition von Umweltgeräuschen oder hörspielähnlichen Toncollagen, immer aber eine sehr auf das Medium selbst bezogene Auffassung von Radio in einer fast möchte ich sagen, modernistischen Art und Weise. Wenn man davon ausgeht, dass Radio zugleich in tausenden von Orten praktisch überall in unserer Umwelt läuft, dann könnte so eine Art von Radio, wie sie Rabotnik praktiziert hat, in einem sehr umfassenden gesellschaftlichen Sinne eine stimmungsregulierende Wirkung haben. Ein klimatisches Radio, das die großen sozialen Rhythmen unterstützen und regulieren hilft, ohne sie im totalitären Sinne zu determinieren, wie es das konventionelle Radio mit seinen Weckrufen und Gute-Nacht-Geschichten aus einem falsch verstandenen Servicegedanken heraus ja auch oft tut. Ich könnte mir vorstellen, dass die russischen Konstruktivisten ein derartiges Radio gemacht hätten, hätte man ihnen die Mittel in die Hände gegeben. Ein Radio, das auf abstrakte, atmosphärische Weise wirkt und auf eine indirekte Art genauso Informationen vermitteln könnte, wie es das konventionelle Radio auf eine direkte und oft penetrante Art tut. Ein stimulierendes Radio, das wohltuend auf Unterbewusstsein und emotionales Befinden wirkt, sodass wir Kopf und Hände frei haben für die Arbeit, die getan werden muss. Zugleich ist bei Rabotnik ein Zug ins magisch-mystische, rituelle, unverkennbar, der sich mit diesen modernistischen Gedanken durchaus nicht in die Quere kommt. Radio Rabotnik ist das Medium eines subkulturellen Stammes, seine Stammestrommel, sein wärmendes, mystisches Feuer, das die Leute zusammenbringt. Ich sehe hier auch einen ganz losen Bezug zu den Medieninterpretationen von Marshall McLuhan. Und während ich all dies sage, habe ich immer ein bestimmtes Bild im Hinterkopf. Ein reichlich ungewöhnliches Bild, das vielleicht dennoch alles viel besser erklärt. Ich sehe Sendeanlagen vor mir, die wie lebendige Riesen von hohen Bergkuppen aus sich gegenseitig orakelhafte Botschaften zurufen. Halb mechanische, halb biologische Giganten, die wie elektronische Päpste auf den Sedimenten der Geistesgeschichte thronend die Synthese aus allen Geräuschen dieser Welt empfangen und weitergeben.
Nach 4 Jahren Radio gelang Rabotnik der Sprung zur Legalisierung und damit zurück zum Fernsehen. Das neue Rabotnik TV hat nach offiziellen Schätzungen Zuschauerzahlen um die 50.000. All that's fit to transmit lautet das von der New York Times geborgte Motto.
Es sind keine Videotapes im Sinne dessen, was man heute Videokunst nennt. Die Tapes, die man hier in Osnabrück oder auf einem anderen Festival in all diesen Sälen sich anschauen kann. Ich weiß, dass es durchschnittlich für eine Stunde Videokunst im Sinne der Videokunst Wochen Studiozeit kostet, um das zu machen, weil die Künstler oft sehr schwierige Dinge drin haben wollen, um das echt zu einer Art Kunstobjekt zu machen. Und mit uns ist das doch etwas anderes. Wir müssen jede Woche eine Stunde Programm produzieren und wir haben dafür 16 Stunden Studiozeiten.
Das heißt, dass man sehr schnell arbeiten muss. Allein dadurch ergibt sich schon ein Unterschied. Für Rabotnik TV ist der Qualitätsanspruch der Videokunst Nebensache. Von einem technischen Standpunkt sollte es allerdings gut aussehen. Der Schnitt, die Montage soll einfach gut sein. Keine Fehler, keine Dropouts und so weiter.
Das ist nur die oberste Lage. Darunter gibt es nach unseren Ideen, wenn es gut ist, noch andere Lagen, die sehr verschieden sein können. Zum Beispiel, dass jemand mit einer Kamera hinausgeht, ein bisschen, wie das auch hier mit Van Gogh TV der Fall ist, Leute, die das zum ersten Mal machen, die nicht so darauf eingespielt sind, eine gleichmäßige Kameraführung zu machen, das geht ein bisschen hin und her, das macht uns nichts. Ich kann sagen, dass wir das manchmal gern haben. Das ist das Schöne, dass man das so schnittmäßig gut aussehen lässt. Das kann auch so sein mit der Weise, wie wir die Informationen bringen. Es gibt, denke ich, nahezu nie Informationen im Sinn, dass da einer vor der Kamera steht und da eine Mitteilung macht.
Советского Союза.
Работает
все радиостанции Советского Союза. Работает все радиостанции Советского Союза. Работает все радиостанции Советского Союза. Работают все радиостанции Советского Союза. Работают все радиостанции Советского Союза.
12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Работают все радиостанции Советского Союза.
Immer wieder beginnt das Programm mit einer explodierenden Rakete. Welches Fernsehgerät kann heute noch ohne eine Serie explodierender Raketen existieren? Das metaphorische Bild einer letzten Reise, der Monitor als defektes System, die Unvermeidlichkeit der Beseitigung der großen TV-Netzwerke. Zum Unterschied vom konventionellen Fernsehen würde ich die Art der Montage bei Rabotnik als durchgehend künstlerisch bezeichnen.
Ja, ja, vielleicht. Ja, aber nur künstlerisch im Sinne des ganzen Programms. Ich meine, wir machen keine Videokunst für das Fernsehen.
Wir machen keine Videokunst für das Fernsehen. Wir wollen es so haben, dass das ganze Programm selbst ein Kunstobjekt ist. Im Wesen kann es alles sein, was uns interessiert. Ich meine, das ist nicht sehr originell, was ich jetzt sage. Zum Beispiel, Leute wie Marcel Duchamp, was sie gemacht haben, dass sie ganz einfach von der Straße etwas genommen und ins Museum eingebracht haben, so wollen wir es auch ein bisschen mit dem Programm machen. Es kann geradezu alles sein, und weil wir damit etwas machen, wird es Kunst.
Ein selbstgemachter, surrealer Spionage-Thriller in den Straßen Amsterdams. Poesie von Slauerhoff, Baudelaire, Kafafis, Ari Visser. Der Hip-Hopper Ramelsee. Wollt ihr die totale Poesie? Ein Rabotnik-Programm für die Documenta. Das Andy Warhol-Todesvideo. Die musikalische Konzeptkunst der Gruppe Test Department. Religiöse Hysterie vermischt mit der Hysterie des Rock'n'Roll. Das, um nur einige Beispiele aus dem Programm von Rabotnik TV zu geben.
Warten, warten, verdammtum. Warten, verdammtum. Button. Button. Button.
Alle journalistischen, künstlerischen und technischen Codes werden je nach Möglichkeiten ins Gegenteil verkehrt oder mit besonderer Emphase ausgekostet. Das Redaktionsteam bleibt hinter dem Bildschirm in weitgehender Anonymität. Erstens, um legalen Problemen im Zusammenhang mit der Verletzung des Urheberrechts auszuweichen, besonders aber, um das Anonyme am künstlerischen Denken zu betonen. Tabus sind da, um überschritten zu werden, und zwar ohne auf die gefühligen Zehen möglichst vieler Leute zu achten.
Video, I guess, because it's too much closed circuit, to my opinion. But I mean, it's okay if people.
Ich würde nie ein Kunstvideo machen. Das passiert alles zu sehr in geschlossenen Kreisen. Ich persönlich mag es auch nicht, wenn Kunst im Fernsehen gezeigt wird. Das ist so eine Sache mit diesen Videokunst-Tapes. Ich meine, wenn ich ein Bild sehen will, dann gehe ich ins Museum, denn dafür ist es gemacht. Und wenn jemand Kunstvideos sehen will, soll er an einen Ort gehen, wo solche Videos gezeigt werden. Und ich sage das nicht, weil ich etwas gegen Kunst hätte oder gegen Videokunst im Besonderen. Wenn das jemand will, dann ist das in Ordnung. Aber was wir machen, ist ganz etwas anderes. Wir machen Fernsehen.
We make television. Television. And I mean television, 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 television.
Forget stuff, water, H2O, burned hydrogen, agua, dancing water, prancing water, water in fountains, water in goblets, water in hoses, and water on my glasses. In keeping with the theme of our lively show, I am proud to announce that I am going to tell the story about the time that Jesus walked on the water. And then I'm going to tell you about the wonderful Lake of Gennesaret, also known as the Sea of Galilee. And finally, we'll all work up a few salty tears over Shadrach, Meshach, and Abednego. Water music, please.
And today, that's what we want to talk about, is preparing our mind.
The first story is coming up in just the blink of an eye.
I prepare my mind for good. And today, that's what we want to talk about, is preparing our minds. And today, that's what we want to talk about, is preparing our minds.
How about a Bible verse?
Don't mind if I do.
And today, that's what we want to talk about, is preparing our minds.
Is as old as the hill. Oh. Something works, you stick with it.
I think I'll start in the beginning.
That is the beginning.
And today, that's what we want to talk about, is preparing our minds.
Great stuff. My muted operation.
It's the good book, the Bible. It's got everything. Love.
And today, that's what we want to talk about, is preparing our minds.
The power and the glory. It's sacred. It's the only book I sell.
And today, that's what we want to talk about, is preparing our minds.
It's a Bible bookstore, Sonny. The Bible's the best bestseller that ever was. Sonny, when something works.
And today, that's what we want to talk about, is preparing our minds.
The Bible, old as the hills, and good to last words.
Oh, hey, banging on that sucker ain't gonna make it work, man, huh?
Now, that was a great tune.
Well, you know, that's the law of sound transmission. You know, it's the lousy stuff that always gets better reception than the good stuff. See how it works. See, that's why you could always catch that gospel shit in the middle of nowhere. Don't really matter where you are, you know what I mean? Throw me that mallet, would you?
I got your mallet.
Oh, good. Watch where you throw it.
Roboter brauchen ihre Hilfe, um zu überleben. Sie brauchen Geld, ihr Geld. Rettet die Roboter jetzt. Roboter brauchen ihre Hilfe, um zu überleben. Sie brauchen Geld, ihr Geld. Rettet die Roboter jetzt.
Robotnik from Amsterdam, Holland.
These are the sounds of Radio Robotnik Television, Amsterdam, Holland.
Sie hörten ein Kunstradio von Armin Medosch über das Europäische Medienkunstfestival Osnabrück und über Radio Robotnik TV. Sprecher war Alexander Rossi. Heute in einer Woche hören Sie als Beitrag zum Radiokunstsymposium beim Steirischen Herbst eine Sendung von Klaus Ramm über österreichische Autoren am Anfang des neuen Hörspiels.